genau. Freue mich, dass ich hier sein kann, wieder bei euch. Und eine kleine Schar, was ist eine kleine Schar? Jesus ist immer mit 12 Leuten unterwegs gewesen. Die haben ihn vollkommen gereicht. Also ich glaube, klein oder groß ist nicht die große Frage. Ich war im April war ich noch mit 4000 Jugendlichen zusammen in Peru. Das ist dann schon noch ein bisschen anders, aber die Botschaft ist die gleiche, die Motivation auch. Von daher, ich mache da keinen Unterschied. Und ihr seht auch alle noch sehr jung aus. Guckt mich mal an, genau. Ja, ich habe gedacht, ich bringe euch heute Bilder und ein paar Geschichten und Informationen aus der Arbeit, die wir tun im Kinderwerk. Ich glaube, das letzte Mal, als ich hier war, habe ich vom Wechsel erzählt, wenn ich es noch richtig weiß. War das das? Und diesmal kann ich euch ein bisschen schon mal zeigen, wo ich bin. Seit Februar bin ich ja jetzt beim Kinderwerk. Und es heißt tatsächlich Kinderwerk, nicht Kinderhilfswerk. Weil Kinderhilfswerk, das ist nochmal eine andere Organisation. Ich würde euch zwei fast empfehlen, da lieber zu sitzen, weil sonst werdet ihr nicht viel sehen. Und die, die am Telefon sind, ich werde immer so viel reden, dass ihr trotzdem so euch vorstellen könnt, was die anderen da sehen. Ja? Ich nehme mal diese Kurve von dem, was wir gerade gehört haben, nämlich vom Lehrtext. Da ist es nämlich, dass es Jesus gejammert hat. Und ich glaube, solange Jesus auf dieser Welt war, hat es ihn oft gejammert. Aus unterschiedlichen Gründen. Es hat ihn bestimmt gejammert, dass seine Jünger nicht immer das, was er ihnen gesagt hat, geglaubt haben oder darauf vertraut haben in jedem Moment. Das war schon sicher schwierig. Ich habe es euch doch schon gesagt, muss er manchmal sagen, gell? Kennen wir ja auch. Und dann waren da die Pharisäer, die hätten sie auch wissen müssen. Und denen muss er auch ständig sagen, hey, ihr habt es nicht kapiert. Also ich glaube, es hat ihn nicht nur an der einen Stelle gejammert, die wir heute gehört haben, sondern immer wieder. Und eine Sache, wo ich mir auch sehr sicher bin, dass es ihn gejammert hat, ist, wenn er Menschen gesehen hat, die einfach bedürftig waren. Krank zum Beispiel, besessen oder arm oder hungrig. All das, ich glaube, das lässt Gottes Herz nicht kalt. Und ich glaube, wir haben als Christen diese zwei Richtungen. Ich will nicht sagen zwei Aufträge, weil sonst kriege ich von den Theologen wieder Ärger. Aber wir haben diese zwei Richtungen, wo Gott uns hineinberuft. Das eine ist natürlich das Evangelium zu verkündigen. Warum? Weil es da ums ewige Leben geht. Und die Ewigkeit ist entscheidend. Und wenn jemand nicht an Jesus glaubt und dann nicht ewig lebt, das ist schon das, worüber man am meisten jammern muss. Also das Evangelium ist das eine ganz klar. Was andere immer wieder vom Alten Testament ins Neue Testament hinein mit der Verheißung der neuen Schöpfung ist es, dass wir den Menschen helfen, die bedürftig sind, die nichts haben. Und genau diese Mischung versuchen wir beim Kinderwerk zu leben. Also etwas zu tun, was geistlich Frucht bringt, das Evangelium zu den Menschen bringt, dass Menschen ihn kennenlernen und gleichzeitig aber auch ja, die Bedürfnisse dieser Menschen irgendwo, dass man etwas bringen kann, was ihnen dabei hilft. Und ich nehme euch jetzt ganz schnell, jetzt müsst ihr ganz schnell hören heute, weil ich nehme euch heute in zwei Länder mit. Ich werde euch nach Afrika, Burundi mitnehmen und dann werde ich euch noch nach Peru und nämlich nach Lima entführen. Ja, wir sind insgesamt in drei, Burundi, Paraguay, Peru. Das wäre viel zu viel gewesen. Die zwei sind auch schon zu viel, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Habt ihr Vespa dabei? Nein, die am Telefon können danach geschwind zum Kühlschrank, aber ihr habt keine Chance. Also, wir fangen einfach mal an. Das steht schon in den Sprüchen. Wer ein gütiges Auge hat, wird gesegnet, denn er gibt von seinem Brot den Armen. Ich glaube, unser Herz geht dann auf, wenn unsere Augen wirklich offen sind. Und manchmal verschließen wir die Augen, vielleicht auch, weil wir nicht wissen, was sollen wir denn tun, wenn wir Armut sehen, wenn wir Bedürftigkeit sehen. Aber ich glaube, Gott ist ein Gott, der gütige Augen für uns Menschen hat. Und davon können wir lernen, dass wir selbst, wenn wir Menschen sehen, die in Not sind, selbst gütige Augen haben. Und da ist ein Segen verheißen, da ist ein Segen verheißen. Es ist kein Segen, wenn wir das, was wir von Gott haben, alles nur für uns behalten. Dann zu geben dem, der nichts hat, im Neuen Testament. Jesus selbst, wer zwei Häuser hat, nein, er sagt nicht Häuser, aber zwei Mäntel, oder? Wer zwei Mäntel hat, der gebe dem, der keinen hat. Kennt ihr doch, oder? Und das kann man eigentlich, das ist ja nur ein Platzhalter für all das, was wir haben und was wir mit anderen teilen können. Und so versuchen wir das, zum Beispiel in Burundi, das ist das Armenhaus der Welt. Welthungerindex, letzter Platz, das heißt, es gibt kein Land, wo mehr gehungert wird als hier in Burundi. Und ihr merkt, das ist ganz klein. 28.000 Quadratkilometer Baden-Württemberg ist größer als Burundi. Aber die haben nichts in Burundi. Die haben zwar schon eigentlich ein schönes Land, aber sie haben keine Bodenschätze, sie haben keinen Tourismus, sie haben nichts, womit sie irgendwie Geld machen können, damit den Menschen geholfen ist. Und dann, und das sage ich jetzt sehr leise, aber ich sage es trotzdem, eine Regierung, die nicht unbedingt darauf aus ist, den Menschen zu helfen, sondern eher sich selbst. Ganz schwierig, aber das ist einfach so. Und dann nützt auch so ein wunderschönes Land, wie wir hier sehen, nichts. Da ist diese große Stadt Bujumbura, die ist direkt am See gelegen und eigentlich müsste da viel mehr passieren und gehen. Aber nein, es kommen keine Impulse zur Menschheit, die in Armut lebt, in Hunger lebt, die keine Bildung hat, die keine Chancen hat. Und man merkt es selbst in dieser großen Stadt, dass es, wenn man von weit weg fotografiert, alles sehr schön aussieht. Wenn man hinein fokussiert, dann merkt man, da ist ganz viel Not. Ja, und wenn man dann so ein bisschen ins Ländliche geht, dann sieht man es noch mehr. Und solche Bilder, da lachen wir drüber, finden das lustig, aber all das ist unglaublich gefährlich. Wenn Menschen sich an LKWs hinten dranhängen, gerade Jugendliche und Kinder, da ist es mindestens einmal in der Woche, dass wegen einem Schlagloch eins dieser Kinder herunterfällt und dann vom nächsten LKW überfahren wird. Habt ihr gehört? Einmal in der Woche mindestens. Das ist einfach nicht so romantisch, wie wir es dann manchmal sehen. Sondern es ist wirklich bitterer Ernst und ganz, ganz schwierig. Oder LKWs, die umfallen, weil die Straßen nicht gut befestigt sind. Das ist schon ganz schlimm. Und auf den Straßen laufen ganz viele Leute, fahren ganz viele Fahrräder und Autos und LKWs. Es ist viel Chaos und deswegen passiert auch ganz, ganz arg viel. Also eigentlich ein schönes Land, aber leider mit ganz viel Not und ganz vielen Schwierigkeiten. Und dann kommt die Wirtschaft noch dazu. Eigentlich ist es fast jeden Tag die große Frage, ob man überhaupt Benzin bekommt. Wir waren unterwegs mit einem kleinen Bus, um die verschiedenen Projekte anzuschauen und wir hatten nicht immer Benzin. Also muss man zum Beispiel gucken, dass man irgendwo schwarz Benzin herkriegt. Und das ist dann von so Qualität, ihr seht es da, dieses Sieb. Da ist ein Sieb, wo das Benzin durchfließt, damit man den Dreck, der da drin ist, nicht in den Motor reinkriegt. Also alles ganz schwierig, wirklich eine ganz schwierige Sache. Sehr einfache Unterkünfte, das war mit das Beste, das wir hatten. Immer natürlich mit Moskitonetze, die aber alle schon richtig verratzt sind, so gelblich. Aber es ist immer noch besser wie ohne Moskitonetz, denn es ist doch auch gefährlich. Krankheiten gibt es dort auch sehr viele. Deswegen, Wasser, also kaum Wasser. Ich hatte in den, glaube 13 Tagen, die ich dort war, vielleicht 4 Tage Wasser. In den anderen Tagen nicht. Muss man gucken, wie man es macht, dass man sich irgendwie doch noch wäscht oder ja, was auch immer, weil es gibt es einfach nicht. Und wir hatten es ja besser, wie die Leute es haben. Versteht ihr, wenn ihr das seht und sagt, das ist aber einfach, ja, die Leute haben ja nicht mal das. Das ist Luxus. Im Gegensatz zu dem, was dort die Leute leben. Also wirklich ganz viel Not, ganz viel Bedürftigkeit. Dann gibt es Essen. Es gibt auch da wieder, das ist für uns, die wir kommen aus dem Ausland. Das Essen haben die Leute dort nicht. Da gibt es zum Beispiel Spaghetti mit Baumwollöl. Das schon mal, habt ihr gewusst, dass man das auch essen kann? Ich wusste es nicht. Ich habe erst gedacht, kann man das wirklich essen? Aber es kann man tatsächlich. Hat einen interessanten Geschmack. Aber wenn man Hunger hat, ja, ihr wisst ja, gell, der Hunger treibt's nah, gell? Ja, aber wie gesagt, auch das ist was Luxus ist. Ganz einfaches Essen ist Luxus für die Menschen dort. Und wenn man so einen Fleischspieß hat, da kaut man eine Weile dran, das sind nämlich ganz zähe Ziegen in der Regel. Ja, nicht einfach, wirklich nicht einfach. Und dann da hineinzugehen und zu sagen, wir wollen den Menschen helfen, indem man zum Beispiel eine Schule baut. Eine Schule für 470 Kinder, die aus armen Verhältnissen kommen, die keine Chance haben, die jeden Tag hungern und dann hier in diese Schule können und sich freuen, wirklich von Herzen freuen, dass sie hier angenommen sind. Und was sofort auffällt, ist, dass diese Kinder in der Schule, die rennen herum, die freuen sich, die lachen, die nicht in der Schule sind, die haben nichts zu essen und deswegen sitzen die den ganzen Tag, weil sie keine Kraft haben, um sich überhaupt zu bewegen. Das ist der große Unterschied. Und es hat mein Herz zerbrochen. Da hat es mich ganz arg gejammert. Kinder zu sehen, die nicht rennen, weil sie die Kraft dazu nicht haben, weil sie nichts zu essen haben. Und dann, wie gesagt, in der Schule dann diesen Kindern zu begegnen und es sieht ganz anders aus. Und dann merkt man, es lohnt sich, es macht Sinn, die Liebe Gottes auch in der Bildung diesen Kids weiterzugeben. Ja, und diese Kinder sind ganz verrückt. Das war ein Fotograf, der mit ist, der hat Bilder gemacht, der konnte kein Bild machen. Die sind immer um ihn rum getanzt und haben gerufen, Picture, 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 dass er wieder ein Bild von ihnen macht. Und trotzdem hat es mein Herz erfüllt, zu sehen, wie die Liebe Gottes diese Kinder packt und dann aus ihrem Leben was macht. Jetzt gucken wir mal, ob wir den Ton ein bisschen hinkriegen. Das sind Kinder aus der Vorschule. Die sich riesig freuen, dass sie dabei sein können. Sie werden mit einem Bus abgeholt. Zurzeit sind wir dran, einen zweiten Bus zu kaufen, weil wir Kinder, die noch weiter weg wohnen, die aber noch bedürftiger sind, auch in die Schule holen wollen. Das ist da nicht ganz einfach. Aber weil das Land so ist, wie es ist, ist das natürlich ganz schön teuer. Da kostet der Bus, den wir brauchen, jetzt $90,000. Das ist viel Geld. Also dort kann sich das niemand leisten. Jetzt gucken wir, dass wir das zusammenkriegen, weil wir wollen, dass diese Kinder hier hinkommen. Und die lernen zum Beispiel zählen beim Singen, wie zum Beispiel hier. Ja, da ist ganz viel Leidenschaft beim Lernen. Habt ihr das gemerkt? Die haben so gesungen und gelernt, dass sie mich an die Wand gedrückt haben. Wirklich. Weil sie so voll dabei sind. Kinder, die Hilfe brauchen. Wirklich Hilfe brauchen. Und hier bekommen sie eben beides. Sie bekommen die Hilfe, und das habe ich immer wieder dort gesagt, den Kindern, den Lehrern, wir machen das nicht, weil wir bessere Menschen wären. Sondern wir machen das, weil Gottes Liebe in unser Leben gekommen ist und diese Liebe gerne weitergeben wollen. Das ist ein ganz, ganz anderer Ursprung für die Motivation, hier zu helfen. Und ich glaube, darum geht es, dass diese gütigen Augen, die von Gott zu unseren Augen werden, dann plötzlich zum Segen werden und wir werden selber auch gesegnet. Denn was gibt Schöneres, als zu sehen, dass diese Kinder etwas Gutes haben? Ja, und dann zu sehen, wie sie jeden Tag ihren Brei bekommen, jeden Tag ihr Mittagessen, sehr einfach und doch, da bekommen sie was, denn daheim hätten sie nichts. Wunderbar, oder? Weißt du, wie es euch geht, wenn ich das sehe, ich war ja dort, ich werde im Oktober wieder dort sein, mein Herz ist erfüllt und springt, richtig. Es war auch wirklich wie kalt und dann warm, weil außerhalb der Schule, das alles zu sehen, wie alles kaputt ist, da ist mein Herz zerbrochen. Dann ging ich in die Schule rein und habe gesehen, was passieren kann. Und das hat mich unglaublich erfüllt. Ständig so ein Auf und Ab der Emotionen und Gefühle. Und dann zu sehen, es lohnt sich. Wir haben eine staatliche Uni besucht, die total kaputt war. Wände verschimmelt, alles ganz schlimm. Aber dann kommt ein junger Mann, dieser junge Mann, den man auf dem Bild sieht, der kommt auf uns zu und sagt, seid ihr vom Kinderwerk? Auf Englisch. Und wir sagten, ja. Dann sagt er, ich war auch Schüler bei euch und heute kann ich hier studieren. Das ist schon cool. So, jetzt nur nicht zu früh zu arg freuen. Das ist großartig. Das ist eine Riesenchance. Das Problem ist nur, dass sie nach dem Studieren nachher das auch wirklich gebrauchen können. Und nur als Beispiel, ein ausgebildeter, studierter Arzt verdient in Burundi $80 im Monat. Also wir reden hier von 65 Euro. Und deswegen gibt es kaum noch Ärzte in den Krankenhäusern in Burundi, die aus Burundi kommen. Das heißt, wenn er Medizin studiert, wird er ziemlich sicher nicht in Burundi bleiben, sondern wird nach Ruanda gehen oder in den Kongo, denn da verdient er weitaus mehr. Und deswegen gibt es in den Krankenhäusern kaum Ärzte aus Burundi. Denn die kommen aus dem Ausland, haben die Vision zu helfen, sonst wird alles zusammenbrechen. Und trotzdem glauben wir, dass diese Chance eine Chance ist, dass diese Jugendliche und später Männer, Familien, Väter und Mütter eine Chance haben, irgendwo wenigstens etwas aufzubauen, was sinnvoll ist und ihr Leben gestalten lässt. Darum geht's. Ja, und da brauchen wir gute Partner. Wir haben einen tollen Partner, die heißen Harvest Ministries. Und das sind Leute, die ganz auf Evangelium aus sind. Wisst ihr, die haben gemerkt, dass diese großen Gemeinden in Afrika, man redet dann immer von 100.000 und Millionen Menschen, dass das ganz viel oft oder ganz oft auch nur Fassade ist. Deswegen haben die gesagt, nein, wir machen keine Gemeinden, sondern wir gehen jedes Jahr von Haus zu Haus. Diesen Sommer sind 2.000 Paare, also 2.000 Zweiergruppen, von Haus zu Haus. Und sie wollen ganz Burundi so erreichen mit dem Evangelium. Und das machen die auch. Und die helfen uns vor Ort eben zu organisieren und hinzukriegen, dass wir diese Arbeit in den Schulen und in den Dorfentwicklungsprojekten überhaupt machen können. Das ist großartig, wenn man solche Leute hat. Mal gucken, was hier ist. Geht nicht mehr weiter. Jetzt. Kannst du vielleicht einmal irgendwie auf... Mal gucken, ob es weitergeht. Also für die am Telefon, wir haben gerade technische Schwierigkeiten. Es geht aber bestimmt gleich weiter. Hoffentlich. Ja, vielleicht habe ich... Ne? Geht nicht, gell? Ich komme mal kurz, kleine Verschnaufpause. Ja, und dann gucke ich mal. Das zum Beispiel, das ist unser Schulleiter der Schule, der Innocent. Ein Mann, der so gut gebildet und studiert ist, dass er aus dem Land raus könnte und würde viel, viel mehr Geld verdienen. Ich rede jetzt von 10-mal mehr. Aber er bleibt, weil er auch als ein Mann aus Burundi sagt, ich möchte hier helfen, ich möchte hier sein, wo meine Leute Not haben. Das ist Innocent. Oder Venüst. Venüst ist unser Mann für die Dorfentwicklungsprojekte. Er sorgt dafür, dass in den Dörfern im ländlichen Gebiet gesät werden kann, damit geerntet werden kann, damit die Leute was zu essen haben. Und nicht alle Leute wollen das, nicht alle Leute lassen sich helfen. Das ist ähnlich wie hier in Deutschland, leider nicht. Aber er hilft, wo er kann und es passiert ganz viel. Wisst ihr, er ist der Erste, der ein Projekt angefangen hat, damit man auch im Sommer, wo es kaum Wasser gibt, säen und ernten kann. Und er hat mir, gestern kamen die Bilder der ersten Ernte. Und das ist dann schon spannend, wie die Leute ihre Sachen so mitnehmen können. Oder wir haben auch ausländische Missionare dort, nämlich aus der Schweiz. Dieses Ehepaar, das hier ist, das sind Rentner. Und die sind in Rente in der Schweiz und haben dann gesagt, aber wir können doch nicht einfach in der Schweiz bleiben und Däumchen drehen. Wir gehen nach Burundi und helfen. Und sie ist in der Schule die, die die besonderen Kinder betreut. 1:1, jeden Tag, 15 Kinder. Und er hilft in dem ganzen Technischen, das man braucht in der Schule. Also wie gesagt, auch als Rentner kann man helfen. Das geht. Ja, und ein weiteres Ding, was wir haben, ist nämlich, dass wir andere Projekte unterstützen. Hier zum Beispiel das Projekt Bravo Ministries, die nähen. Die nähen Kleidung. Ihr seht das Hemd, das tolle Hemd, das ich da anhab, haben die mir geschenkt. Als ich es dann gleich angezogen habe, dann war ich der beste Freund ihres Lebens. Hätten die nie gedacht. Ich habe es gleich angezogen, war ein bisschen eng, aber alles gut. Gell? Aber wisst ihr, was das Spannende an diesem Bild ist? Dass alle Frauen, die ihr seht, sind Frauen, die vorher auf der Straße waren. Und ihr wisst, was ich meine. Die haben sich verkauft an Männer. Und die werden hier aufgefangen. Und dann lernen sie hier nähen und können durch das, was sie hier tun, durch das, was sie hier machen, ein bisschen was für ihren Lebensunterhalt verdienen und müssen nicht mehr auf die Straße. Also, das ist ein unglaubliches Projekt. Ich selber habe es dann auch mal probiert. Die haben mich dann ausgelacht, weil ich habe nicht mal einen Faden drin gehabt. Aber das ist dann schon spannend. Diese Frau, das war eine der Ersten. Eine der Ersten, die von der Straße kam und jetzt dort ganz fröhliches Gotteskind ist und dieses Ministry, diesen Dienst am Leben erhält, damit noch mehr Frauen nähen lernen und dann damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Wow, was für eine großartige Sache. Auch wieder, warum? Weil Gottes Liebe hier sichtbar geworden ist und zum Einsatz gekommen ist. Wir sind dann zum Dorfentwicklungsprojekt gelaufen. Es war heiß, war richtig heiß und ich war gespannt, was kommt da. Und dann kamen wir an ein Häuschen, da standen ganz viele Becher, die waren gefüllt mit einem Brei. Ich glaube, keiner hier in Deutschland wird davon trinken. Optisch. Das war Haferbrei mit verschiedenen Dingen. Also eigentlich ganz gutes Essen, was da drin ist. Es sieht nur nicht so gut aus. Aber wisst ihr, wenn die Kinder, die ihr jetzt gleich sehen werdet, wenn die das nicht kriegen, essen die das Ganze, den ganzen Tag nichts. Kann man sich das vorstellen? Das heißt, das ist überlebensnotwendig. Und weil sie in diesem Dorfentwicklungsprojekt sind, können die Kinder noch mal ganz anders aussehen und sich bewegen. Denn sie kriegen mindestens jeden Tag einen Becher Brei. Das kann man sich gar nicht mal vorstellen, oder? Da stehen wir im Regal irgendwo beim Supermarkt hier und wundern uns, wenn es mal nicht 10 verschiedene Nudelsorten gibt, sondern nur 5. Und jammern. Oder? Ich übertreibe ein bisschen, ich weiß. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Wir leben im Luxus der Auswahl und diese Menschen haben tatsächlich nichts. Und das war schon sehr spannend, sie zu sehen. Und ich habe nicht zu Ende gucken können. Und gleichzeitig die Freude zu sehen, ja, Gott ist am Wirken, Gott tut hier was. Dieses kleine Mädchen saß einfach so auf der Wiese und die hat ganz traurig geguckt. War ganz dreckig, kaputte Kleidung. Und dann habe ich mit der Tasse, mit den Tassen und so, habe ich einen kleinen Turm gebaut. Und erst hat sie ganz, ganz schwierig geguckt, aber so langsam hat man gemerkt, jetzt versteht sie, da will einer Gutes. Denn das sind sie nicht gewohnt, die Kinder. Dass Menschen kommen und Gutes vorhaben. Gütige Augen sehen sie leider zu wenig. Leider zu wenig. Und das sind Kinder, die unglaublich wertvoll in Gottes Augen sind. Und weil sie wertvoll in Gottes Augen sind, sollten sie es meiner Meinung nach auch in unseren Augen sein. Hier seht ihr so ein Dorfentwicklungsprojekt. Hier wird versucht, in dem bisschen Land, das man kriegt, denn es ist ganz schwer, überhaupt Land zu kaufen. Kinderwerk kauft Land und gibt es dann einer ganzen Dorfgemeinschaft. Und die Dorfgemeinschaft arbeitet dran. Und wer arbeitet, kriegt nachher auch Teil der Ernte. Wer nicht arbeitet, eben nicht. Ja, und die arbeiten so richtig, wie man so gewohnt ist. Mit der Hand. Ja, hier seht ihr die Menschen, wie sie jeden Tag, damit sie dann irgendwann mal 25 Kilo Mais kriegen, wie sie wirklich richtig hart arbeiten und schuften müssen. Ich habe es dann übrigens auch probiert und das war dann auch sehr witzig, ist mir auch noch nie passiert. Diese Frau neben mir hat mir es gezeigt, ich habe es nicht richtig gemacht, dann hat sie mir auf die Hand geschlagen. Ja, das war so, die hat es ganz ernst genommen. Ich eigentlich auch, aber ich habe es einfach nicht geblickt. Aber da habe ich gemerkt, wie das ist. Jeden Tag das tun zu müssen, in der Hoffnung, dass dann irgendwas an der Ernte dann übrig bleibt auch für sie. Das ist nicht einfach. Das ist kein einfaches Leben. Ja, und dann wird es gesammelt und die Leute tragen dann sehr gerne ihre Säcke, die sie mit heimnehmen können, mit, damit überhaupt ein bisschen nachher was für sie da ist im Dorf. Also, das ist schon was. Und sie sind dankbar. Sie sind dankbar für alles, was man tut. Hier hat das Kinderwerk geholfen, so ein kleines Dorfzentrum zu bauen, wo sie dann diese Ernte auch vor dem Ungeziefer und vor anderen Tieren retten können und auch vor Diebstahl, denn es wird sehr viel geklaut. Natürlich aus Hunger. Nicht, weil man zu viel hätte, man hat Hunger. Und wer Hunger hat, der sucht, wo er kann. Und jetzt haben wir da was gebaut, damit diese Leute tatsächlich dort ihre Sachen unterbringen. Und die Freude ist groß. Ich zeig's euch. So, und die haben dann getanzt und sich gefreut. Und dann hat mich einer an der Hand gepackt und ich musste dann mit rein. Und ihr werdet sehen, ich bin ein Traumtänzer. Und am Anfang noch so ein bisschen am Rand gewesen und dann haben sie mich immer mehr in die Mitte gerückt und ich bin kaum noch weggekommen. Aber es war einfach Freude pur. Freude, dass Gott ihnen etwas Gutes tut durch Menschen, die sie besuchen. Das ist alles. Es ist gar nicht viel, aber es ist genug für diese Menschen. Ihr merkt schon, gell? Ich bin da schon ein Tänzer vor dem Herrn. Oh nein, kann ich eigentlich gar nicht. Ja, Gott ist gut. Der Staat hat dann plötzlich gesagt, sie müssen alle Hasen züchten. Und das machen sie einfach. Die haben dann irgendeine Idee und sagen, ihr müsst Hasen züchten. Und es wird nicht gesagt, wie und was, weil sie denken, Hasen vermehren sich schneller, haben die Leute was zu essen. Die Idee ist vielleicht gut, aber die Umsetzung ist fast null. Und wir helfen dann, das umzusetzen, damit diese Leute tatsächlich vielleicht was von haben. Und interessanterweise war dann das mit diesem Schweizer zusammen, es möglich war, auf eine Sache zu kommen, die jetzt ganz komisch ist, aber die funktioniert. Nämlich das Urin der Hasen aufzufangen und nachher als Dünger zu verwenden. Und was ist passiert? Die machen das, die füllen die Kanister mit diesem Urin, benutzen den größten Teil selbst und den Rest verkaufen sie für 1,50 Dollar der Liter. Das ist dort in diesem Dorfentwicklungsprojekt. Und damit können sie wieder Dinge kaufen, die sie brauchen, um das nächste Jahr wieder zu säen, anzupflanzen und ernten zu können. Also kleine Schritte. Ja, und vielleicht wird es auch nicht langfristig 100 Jahre helfen, aber die Menschen jetzt, die dort leben, die Kinder jetzt, die dort leben, die brauchen Hilfe. Und durch solche Dinge passiert das auch. Und das ist dann Luxus. Ein paar Säcke voll mit Essen, das ist Luxus für die Menschen dort. Ja, Burundi ist so ein bisschen wie dieses Bauwerk. Es ist so ein Bauwerk, wo man eigentlich gar nicht, also hier in Deutschland wäre das aus Sicherheitsgründen ja schon gar nicht erlaubt, sowas zu bauen, gell? Aber es ist viel Chaos. Aber wisst ihr, in dem ganzen Chaos merke ich, dass Gott auch am Werk ist. Und das ist gut so. Nicht überall, aber an manchen Stellen ist Gott am Bauen. Irgendwann mal wird dieses Bauwerk stehen und diese Kinder werden sich erinnern an die Liebe Gottes, die in ihr Leben gekommen ist. Und da hoffe ich, das ist mein Gebet und meine Hoffnung, dass dieses Land auch nochmal ganz anders wird. Und diese Kinder sich wirklich von Herzen freuen können. Seid ihr noch wach? Sollen wir noch kurz nach Peru gucken? Ja? Wollt ihr oder wollt ihr nicht? Aha, also ich hätte auch noch Lust. Gehen wir noch nach Peru, würde ich sagen. Peru, ein tolles Land, ganz anders wie dieses afrikanische Land Burundi. Ein Land, das ganz stark auch von den Anden geprägt ist. Übrigens, das ist nicht gefotoshoppt, das ist wirklich so. Das sind diese bunten Berge dort in Peru, die tatsächlich so aussehen. Wo viele Touristen unten sieht man sie kommen, um sie anzuschauen. Peru auch wieder, ein wunderbares Land. Machu Picchu, die Ruinen. Tausende und Abertausende von Touristen kommen, um sich diese Ruinen anzuschauen, was da einmal war. Ein Land, das geprägt ist von diesen Quechua-Indianern, die auf den Bergen zu finden sind. Und die auf der einen Seite sehr farbenfroh rüberkommen, aber auf der anderen Seite an ganz vielen Teilen, Stellen, Dörfern, Plätzen ganz viel Not erleben. Das ist auch die Realität dort. Und Lima, die schöne Stadt, kann mit diesen tollen Zentren, die es hat, nicht drüber hinweg, dass es ganz viel Not und Elend gibt. Auch Peru gehört zu eins der Länder, in denen sehr viel Armut herrscht. Ganz viel Armut herrscht. Man könnte sagen, tolle Stadt. Aber vielleicht fällt euch eine Sache jetzt hier schon auf, nämlich es gibt kaum Grünflächen. Und das liegt daran, dass Peru eigentlich auf Wüste gebaut ist. Es gibt kaum Grünflächen, es gibt nur viel Staub, viel Stein. Und es kommen aber immer mehr Menschen dazu, die unbedingt nach Lima wollen, weil sie glauben, dort gibt es Arbeit, dabei gibt es gar keine Arbeit mehr. Und sie kommen in die Städte, aber sie sehen nicht das Schöne, was ihr gerade seht, sondern sie sehen ganz andere Dinge. Und hier könnt ihr mal so ein bisschen sehen, was passiert. Es hat nämlich in Lima keinen Platz mehr, also wird auf den Hügeln nach oben gebaut, seht ihr das? Und hier könnt ihr nochmal sehen, nichts Grünes, kaum. 2, 3 Bäume irgendwo. Und das ist dann ein Leben, das unheimlich beschwerlich ist. Und wer neu kommt, der baut noch mal ein Stückchen höher. Seht ihr, wie es immer höher wird? Auf den Hügeln immer höher, 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 bis dann die Grenze kommt. Und dann wird der nächste Hügel wieder angelegt. Und so geht das immer weiter. Da könnte ich viel drüber erzählen, denn da ist es so, dass immer der, der unten wohnt, der, obwohl ihm das Land gar nicht gehört, verkauft nicht das Land drüber, aber verkauft das Wasser, denn dann das bei ihm durchgeht, damit er oben es bekommt. Und das ist wie Mafia. Wirklich, ganz schlimm. Aber so ist das. Und jeder, der kommt, von 2022 bis 2023 ist der Anteil der armen Bevölkerung von 27,5 auf 29%, respektive 9,8 Millionen Menschen gestiegen. Die extreme Armut ist im selben Zeitraum um 0,7 Prozentpunkte gestiegen und betrifft 5,7% der Bevölkerung oder 1,9 Millionen Menschen. Damit ihr merkt, das ist wirklich Armut. Das sind Zahlen, die kommen aus der deutschen Statistik von Leuten, die dort diese Statistiken erheben. Also nicht von uns irgendwie Zahlen, die schlimmer gemacht werden. Ich glaube persönlich, dass es sogar noch schlimmer ist, wie das, was wir hier sehen. Und dann über diese Stadt zu sehen, eben zu sehen, wie viel Staub und Stein da ist und wie viele Menschen versuchen, hier hinzukommen, um zu leben. Und man merkt, hier ist Hilfe unbedingt vonnöten. Auch hier nochmal, ihr könnt das sehen. Es gibt auch keine Straßen unter den Häusern. Da läuft man immer auf Treppen. Ich werde es euch gleich zeigen. Unheimlich steil, unheimlich nach oben. So leben Menschen dort. Und wenn man vielleicht noch was Gutes rausziehen will, ist, dass eben nicht alles nur Blechhütten sind, sondern dass tatsächlich auch mit Stein gebaut wird. Aber ganz viele Monate in Lima ist Winter. Winter heißt nicht wie hier Schnee und so weiter, aber es wird dann wirklich kalt, 10 Grad, 12 Grad. Das ist kalt, wenn man nichts hat. Das ist wirklich kalt. Menschen werden krank, viel Staub. Ihr könnt das alles, ich glaube, sehr, sehr gut hier sehen. Und dann ist dazwischen rein, sind da ein paar bunte Gebäude. Und diese Gebäude hier unten, diese langen Gebäude, das ist die Schule vom Kinderwerk Lima. Es ist eine Johannes-Gutenberg-Schule, so heißen nämlich die Schulen, die das Kinderwerk weltweit baut. Das ist die Gutenberg-Schule mitten hinein in dieses Leid und mitten hinein in ein Stadtteil, El Augustino, das geprägt ist von Armut und Gewalt. Die Taxifahrer trauen sich nachts nicht mehr hier rein. Also wenn man draußen ist, irgendwo anders in der Stadt, sagt zum Taxifahrer, ich muss dahin und es ist dunkel, fährt kein Taxifahrer mehr, weil das zu gefährlich ist. Genau da mittendrin ist diese Schule, diese Johannes-Gutenberg-Schule, wo man versucht, die Liebe Gottes an diese Kinder weiterzugeben, damit sie anders aufwachsen. Ihr merkt die gleichen Worte wie vorhin in Burundi, aber das ist das Ziel. Diese Kinder mit dem Evangelium und mit der Bildung zu Menschen heranzubilden, die nachher ihr Leben gestalten können. Und das ist dann schon bewegend. Hier diese gelben Kreise auf dem Schulhof. Ich beschreibe sie mal ein bisschen, damit die am Telefon merken, von was wir reden. Das sind so gelbe Punkte auf dem Schulhof. Das sind die Stellen, wo die Kinder sich sammeln sollen, je nach Klasse, wenn ein Erdbeben kommt. Dafür sind diese Markierungen da, damit es dann kein Chaos gibt, jeder weiß, wohin. Und das sind Kinder, einfach faszinierend. Gott hat sie geschaffen und sie kommen in die Schule und sie hoffen dann auch, dass etwas aus ihnen wird, was sinnvoll ist. Das bewegt einem das Herz. Und man möchte einfach helfen. Diese kleine Alessia, die hat es mir angetan. Sie ist leicht behindert, aber voll dabei und voll fröhlich und glücklich, dass sie da sein kann, dass sie spielen kann, dass sie mit diesen kleinen Glötzen oder Figuren einfach spielen kann, etwas tun kann und gleichzeitig lernen. Und sie bekommen zu essen. Auch das wieder etwas, was Luxus ist. Nicht alle Kinder dort haben jeden Tag Essen. Selbst nicht in Peru, selbst nicht in Lima. Und in der Schule bekommen sie Essen. Sauber, gut, nahrhaft. Ganz wichtig. Und sie lernen Berufe. Hier zum Beispiel ein Saal, der gefüllt ist mit Nähmaschinen. Und sie kommen hier, um nähen zu lernen. Und sie nähen wunderbar. Die machen ab und zu mal Modeshows. Sie haben mir dann gezeigt, was sie da herstellen. Das ist toll, großartig, was die machen. Warum? Weil die haben auch Gaben, die haben auch Fähigkeiten, Aber wenn man nicht hilft, dann werden diese Fähigkeiten nie zum Tragen kommen und nie Teil ihrer Lebensgestaltung sein. Und deswegen sind wir dort. Oder man macht Elektronik, Elektrizität, Mechanik. Es wird alles dort beigebracht. Dieses Bild habe ich gemacht, weil ich selbst Maschinenschlosser gelernt habe und auch mal feilen musste, tagelang an einem Eisenstück, bis ich es gelernt habe. Und dann war ich dort, habe das gesehen und habe gedacht, genau so war es auch bei mir. Aber wisst ihr, damit erreicht man, dass dieser junge Mann zum Beispiel irgendwann mal einen Beruf ergreifen kann. Und jetzt in Peru ist es folgendermaßen. Diese Kids, die ihr da seht, diese Jugendlichen, die haben jetzt schon einen Arbeitsplatz sicher. Wisst ihr warum? Weil sie einen Abschluss aus der Gutenberg-Schule haben. Die Qualität ist so hoch, dass die Firmen sagen, diese Auszubildenden, die wollen wir. Und dann merkt man, es lohnt sich tatsächlich. Und dann bewegt sich auch wirklich was. Diese junge Frau, die hat eine Pizzeria, 2 Straßen weiter von der Schule. Und diese junge Frau hat ihre Pizzeria und ich habe da eine Pizza gegessen und was kommt raus? Sie ist da eine Ex-Schülerin. Und sie hat gelernt in dieser Schule, sie war dann in der Buchhaltungsklasse. Und als sie fertig war, hat sie gesagt, ich probiere ein eigenes Geschäft. Und jetzt hat sie eine kleine Pizzeria, die funktioniert. Ich war dort, habe gegessen und habe gemerkt, ständig kommen Leute rein, da geht was. Sie hat es gelernt, ihr Leben, das lohnt sich. Und jetzt kommt's. Diese junge Frau hat dann gesagt, ich habe so viel Güte genossen, ich nehme auch ein Patenkind an der Johannes-Gutenberg-Schule. Und sie hat auch ein Patenkind, das sie jetzt unterstützt in dieser Schule. Also schon toll, großartig. Wenn wir dann so die Schule verlassen und dann, erinnert euch noch an den Hügel und den Staub und an diese Häuser, wenn wir die besuchen, dann sieht es noch mal extremer aus. Wir gehen jetzt einfach mal hoch auf so einen Hügel und dann kommen wir, ihr seht hier die Treppen links, ganz schmale Treppen, die kein Ende haben bis ganz oben. Und dann läuft man da hoch und in irgendeiner Hütte hält man und dann findet man die Frühstücks- und Hausaufgabenbetreuung des Kinderwerks. Da kommen Kinder jeden Morgen, bevor sie in die Schule gehen und essen was, auch wieder ein Becher Brei, was da ist, damit sie dann gestärkt in die Schule können. Und mittags kommen sie zurück und bekommen hier Hausaufgabenhilfe. Und das ist einfach mitten in diesen Hügeln, hat es verschiedene Häuser, die Leute wissen wo und da kommen sie hin und können das machen. Übrigens, und nur wenn man so eine Weste anhat, so eine blaue, wie man hier links sieht von dieser Frau, ich nenne sie die magischen Westen. Nur wenn man so eine Weste hat, ist man auch willkommen. Denn die Leute haben auch viel Angst, dass Leute kommen, die ihnen das wegnehmen, was sie haben. Und durch diese Weste, und die Leute wissen, wer die anhat, der kommt und tut Gutes, kann man sich dort angstfrei und sogar unter dem Schutz der Leute dort bewegen. Also das ist dann schon spannend, auch hier wieder zu sehen, wie diese Kinder dann endlich was zu essen haben. Übrigens, hier gibt es auch Flüchtlinge. Flüchtlinge, die kommen von Venezuela zum Beispiel. Venezuela ist gerade politisch am Ende. Und da sind ganz viele Menschen aus Venezuela raus und haben die ganzen südamerikanischen Länder, da gehen sie hin. Und da hat es ganz viele Kinder von Venezolanern, die nach Lima kamen, gedacht haben, sie finden dort Arbeit, alles, was sie brauchen. Und es ist nur Not und Missstand. Ja, so sieht es dann aus. Nur, dass ihr mal seht, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Wenn man da oben ist, dann schaut man herunter und merkt, das hört gar nicht auf mit der Not. Das hört gar nicht auf mit den Schwierigkeiten der Menschen. Und immer wieder die langen Treppen. Diese Mitarbeiter gehen, diese Erika in der Mitte, die wird übrigens in 10 Tagen hier nach Deutschland kommen, wird beim Jahresfest vom Kinderwerk dabei sein. Diese Erika, die läuft ja jeden Tag hoch und runter und quer, damit sie all das tun kann, was hier getan werden muss. Großartige Leute, die übrigens nicht anfangen, ohne zu beten und nicht aufhören, ohne zu beten. Das gehört dazu, denn der Glaube soll durchkommen. Und ihr seht, hier werden wieder neue Häuser gebaut, also es wird immer höher. Und so geht's dann und irgendwann mal ist dann hier alles voll und dann geht's wieder noch weiter nach oben. Aber es wird, je weiter es nach oben geht, nicht besser, sondern eigentlich immer schlimmer, immer schlechter. Ist ja logisch. Und wenn man dann mal so die Leute besucht, merkt man, oh, das sind keine schönen Häuser, das sind keine schönen Wohnungen. Hier eine, die ein bisschen schöner ist. Verratzte, stinkige Sofas. Ich bin ganz ehrlich, ich halte viel aus, aber ich habe mich auf dieses Sofa gesetzt und habe gebetet, Herr, gib, dass ich gesund hier wieder rauskomme. Wirklich. Aber dann erzählt die Mutter rechts die Geschichte von ihrem Sohn, der leicht behindert ist und keine Chance hätte in dieser Gesellschaft. Und dieser Sohn wurde dann, weil ein Pater aus Deutschland da war, aufgenommen in die Johannes-Gutenberg-Schule. Und er hat es geschafft, er ist durchgekommen und gerade als wir dort waren, hat er seinen Abschluss gemacht, er hat Computer gelernt. Und er fängt jetzt in einer Firma an, obwohl er leicht behindert ist, um dort mit dem IT zu helfen. Das ist toll, wenn man das so hört. Und die Mutter war ganz bewegt, weil sie gesagt hat, auf mich hat niemand gehört und meinen Sohn wollte niemand haben. Aber Gottes Liebe ist in mein Leben gekommen. Und dann hat sich alles verändert. Und der junge Mann war dann da könnt ihr ihn sehen, rechts. Der junge Mann war dann da und es hat mich sehr, sehr bewegt. Und dann war wirklich auch ein Wunder, weil er hat mir dann, ich habe ihm gesagt, ja, hast du einen Computer, ihr könnt rechts sehen, einen ganz alten Laptop da gehabt. Er hat ihn aufgemacht, Scharnier ist fast auseinandergegangen und hat mir hier gebetet, dass er ein neues Laptop bekommt. Und als ich dann hier in Deutschland war, so 10 Tage später, kommt ein Bild vom Direktor der Schule und sagt, du, wir haben ein gebrauchtes, aber fast neues Laptop geschenkt bekommen. Und weil wir das mitbekommen haben, der junge Mann hat das jetzt und kann jetzt damit arbeiten. Ganz einfach, kein Luxus, sondern ganz einfach, aber ganz konkrete Hilfe. Es gibt auch die andere Hilfe. In ganz Lima sieht man diese Schilder. Und die sind gefüllt, da unten könnt ihr sehen, esoterische Messe. Es gibt ganz viele Zauberer, es gibt ganz viele Heiler, es gibt ganz viele esoterische Leute. Das alles bringt nichts, macht nur kaputt und nimmt den Leuten noch mehr Geld weg. Das Einzige, was hilft, ist die Liebe Gottes in Jesus Christus durch Menschen, die nach Sprüche gütige Augen haben und selbst dadurch gesegnet werden, dass sie hier Menschen helfen können. Ja, es gibt noch eine ganz interessante Sache. Ganz viele Teenager-Mädels, 14, 13, 14, 15, werden schwanger, bekommen ein Kind und haben keine Hilfe. Und deswegen haben wir eine Betreuung von Teenager-Müttern. Hier in Lima sind es ungefähr 330 Teenager-Mütter, die wir betreuen. Die werden besucht, es wird ihnen geholfen, medizinische Versorgung, hier stehen wir vor einer Klinik, und die Ärztin in dieser Klinik, sie hilft mit, damit dieses Projekt überhaupt funktionieren kann. Und dann kommen eben diese Teenie-Mütter und jetzt besuchen wir mal so ein Teenager-Mütter, damit ihr wisst, wie das aussieht. Eine Hütte eben auf diesen Stufen, auf diesen Hügel, das kennt ihr schon, oder? Und jetzt gehen wir da mal rein. Und dann steht sie da, das ist die junge Mutter, ein Teenager. Keine Chance, außer jemand hilft. Und das Kinderwerk schafft eine Sache, nämlich, dass diese junge Mutter ihren Schulabschluss machen kann. Unten links könnt ihr das kleine Mädchen sehen. Das ist das kleine Mädchen. Vater gibt's keinen. Könnt ihr vergessen. Und wir versuchen es zu schaffen, dass sie ihren Schulabschluss schafft. Und sie wird jetzt im Herbst ihren Schulabschluss machen. Das ist die Rosita. Und sie wünscht sich, sie will Friseurin werden. Und wir haben jetzt Dinge besorgt, damit sie anfangen kann zu üben, damit sie irgendwann mal vielleicht sogar ihren eigenen Friseurladen haben kann. Eigentlich ist es einfach. Es braucht gar nicht so viel, aber es braucht offene Augen und offene Herzen, damit diese Menschen ihr Leben gestalten können. Ja, und so könnte man weitermachen. Ganz viele Geschichten, Teenager-Mütter, oder Kinder, die den ganzen Tag alleine sind, weil die Eltern irgendwo auf dem Markt was verkaufen müssen, damit sie überhaupt was haben zum Essen. Die kommen dann jeden Mittag, um hier Hausaufgaben zu machen. Und sie bekommen hier, das sieht man die Frau im Hintergrund, Betreuung, damit sie die Hausaufgaben machen, in der Schule vorwärts kommen und dadurch irgendwann mal eine Chance haben, wie dieser Junge. Ein Junge, der ganz viel Eifer zeigt, aber wenn er die Chance nicht kriegt, auch keine Chance hat. Das ist das, um was es geht. Oder die Suppenküche. Die Eltern sind weg. Ja, wo kommt das Essen her? Was macht das Kinderwerk? Wir besorgen Gasflaschen. Die sind nämlich teuer. Und aufgrund dieser Hilfe gibt es eine Frau auf diesen Stufen in einer Hütte, die kocht für die Leute, die da drumherum wohnen. Und die kommen und können hier essen. Mittags gehen dann ganz schnell wieder arbeiten, damit sie abends ein bisschen Geld haben, damit sie überleben können. Kleine Dinge, die aber ein Lichtstrahl sind in eine ganz dunkle Gesellschaft. Das letzte Projekt, das wir hatten, ist, einen neuen Kindergarten zu bauen. Er steht jetzt da. Ist wunderschön. Wirklich, ihr merkt es, oder? Richtig wunderschön. Aber man will den Menschen zeigen, Gott liebt euch. Und diese Liebe ist nicht eine Liebe, die nur Hallo, ich liebe dich sagt, sondern die wirklich zur Aktion wird und hilft, da wo Not am Mann ist. So sieht's aus. Und das ist alles unterhalb dieser Hügel. Und das ist auch der einzige Platz, an dem, ihr könnt sehen, ganz viel Grün ist. Denn wir versuchen überall Grün zu pflanzen, wo Platz ist. Um den Leuten etwas von dem zu geben, was Gott in diese Welt hineingelegt hat, die Schönheit der Natur, die Schönheit der Schöpfung. Ja, und so könnte man weitermachen. Viele Geschichten, das ist eine andere Schule, an einem anderen Platz, ganz vieles. Ich habe mit dem angefangen, wisst ihr es noch? Wer ein gütiges Auge hat, wer also ein Auge hat, das sieht, wo Not an Mann, an der Frau und am Kind ist, der wird gesegnet. Wie wird er gesegnet? Nicht, indem er einfach was kriegt, weil er gütige Augen hat, sondern weil er, wenn er hilft, selber gesegnet wird. Und mir ging es so bei diesen Reisen, deswegen freue ich mich jetzt auch schon wieder drauf, weil ich das sehe, dass die Güte von Menschen hier in Deutschland zum Segen wird, vor Ort und dann im eigenen Herzen. Das war's. Mehr habe ich nicht. Und die Zeit passt auch einigermaßen, gell? Ich bete sehr gerne und dann beten wir auch noch das Vaterunser, gell? Also, lasst uns gemeinsam beten. Herr, vielen Dank für all das, was du tust weltweit. Nicht nur durchs Kinderwerk, durch viele andere Organisationen, aber danke ganz besonders auch für die Schulen vom Kinderwerk, für diese Dorfentwicklungsprojekte, für die soziale Arbeit, die geschieht, aber auch für die Gemeinden, die entstehen durch die Arbeit, die dort gemacht werden. Und jetzt möchte ich dich bitten, dass du uns diese gütigen Augen schenkst, die du selbst hast für diese Welt. Dass wir drüber schauen und nicht jammern, nicht immer nur das Schlechte sehen und kritisieren, sondern das Gute, was du hineingelegt hast in diese Welt, auch in unser Leben. Und das investieren in Menschen, die in Not sind. Danke, dass du unser großes Vorbild bist. Ich hatte es gejammert, als du hier warst und diese Gesellschaft, diese Menschen gesehen hast, denn sie waren zerstreut wie Schafe ohne Hirten. Hilf uns, dass wir Teil dieses Auftrags sein können, dass Menschen dich finden, zum Glauben kommen und dass Menschen, die in Not sind, das bekommen, damit sie leben können. Danke auch hier für diesen Ort, für diese Gemeinde. Danke für diese Bibelstunde, möchte ich bitten, für jeden Einzelnen, auch die, die am Telefon sind. Segne sie, stärke sie, geh du durchs Leben mit. Du bist gut und du bist treu. Wir loben, wir ehren, wir preisen deinen Namen. Und jetzt wollen wir dir das, was uns im Herzen liegt, noch in die Worte, in den Worten sagen, die du uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.